Literaturradio Hörbahn. Abseits vom Mainstream.
Alexander von Humboldts Ansichten über Amerika und dessen eingeborene Völkerstimme. Aus der Einleitung zu dem pittoresken Atlas seiner Reise übersetzt. 1. Ich wollte die noch vorhandenen Denkmale des Ursprungs und der frühesten Künste unter den eingeborenen amerikanischen Völkern zusammenstellen. Man ist erstaunt, in dieser Welt, die wir die Neue nennen, am Schlusse des 15. Jahrhunderts eben jene altertümlichen Einrichtungen, jene Religionsbegriffe und Architekturformen anzutreffen, welche in Asien den frühesten Zeiten der Zivilisation anzugehören scheinen. Es verhält sich mit den Charakterzügen der Völker wie mit dem inneren Bau der über den Erdball verbreiteten Pflanzen. Das Gepräge der ursprünglichen Bildung bleibt, der mannigfachen Eindrücke ungeachtet, welcher Klima, Boden und andere Zufälligkeiten mehr hervorbrachten, überall unverkennbar. In dem ersten Zeitraum nach der Entdeckung von Amerika war die Aufmerksamkeit der Europäer vorzugsweise auf die gigantischen Gebäudemassen von Cusco, auf die Heerstraßen mitten durch die Kordilleren, auf die stufenförmig ansteigenden Pyramiden, auf den Gottesdienst und die symbolischen Schriften der Mexikaner gerichtet. Verschiedene Landschaften von Mexiko und Peru wurden damals ebenso häufig beschrieben wie in den unseren Tagen die Gegend von Port Jackson in New Holland oder die Insel Otaheite. Man muss selbst an Ort und Stelle gewesen sein, um die edle Einfalt und den Charakter von Treue und Wahrheit der Schilderungen jener frühesten spanischen Reisenden sattsam zu würdigen. Und beim Lesen ihrer Werke bedauert man nur den Mangel von Abbildungen, die uns genügendere Begriffe von so vielen, teils durch Fanatismus vertilgten, teils durch strafbare Sorglosigkeit zerfallenen Denkmalen mitteilen könnten. Der Eifer für diese amerikanischen Forschungen verminderte sich seit Anfang des 17. Jahrhunderts. Die spanischen Kolonien, in deren Umfang allein zivilisierte Völker gewohnt hatten, blieben für Ausländer verschlossen. Und als neuerlich in Italien der Abbé Clavigero sein Werk über die ältere mexikanische Geschichte bekannt machte, wurden viele Tatsachen in Zweifel gezogen, die früher durch zahlreiche und oft nicht weniger als einander befreundeten Augenzeugen waren bestätigt worden. Berühmte Schriftsteller, denen die Harmonie der Natur weniger als ihre Kontraste Vergnügen machte, haben sich bemüht, ganz Amerika als ein großes Sumpfland darzustellen, welches der Fortpflanzung der Tiergattungen ungünstig, seit kurzem erst durch solche Menschenstämme bevölkert ward, deren Kultur jene der Südseeinsulaner nicht übertraf. Ein unbeschränkter Skeptizismus hat aus den historischen Untersuchungen über die Amerikaner die gesunde Kritik verdrängt. Die Erfindungen eines Solis und etlicher anderer Reisebeschreiber, welche Europa nie verlassen hatten, wurden von den treuen und einfachen Erzählungen der frühesten Besucher des neu entdeckten Weltteils zusammengeworfen. Und man hielt es für die Pflicht des philosophischen Geschichtsschreibers, voraus alles zu leugnen, was die Missionare beobachtet hatten. Seit dem Ende des abgeflossenen Jahrhunderts trat eine glückliche Änderung ein. In Bezug auf das Urteil über die Zivilisation der Völker und über die Ursache, welche ihre Fortschritte abwechselnd befördern und hemmen. Wir lernten Nationen kennen, deren Sitten, Einrichtungen und Künste, von denen der Griechen und Römer beinahe ebenso verschieden sind, als die ursprünglichen Gestalten verschwundener Tierarten von jenen abweichen, mit welchen sich gegenwärtig die Naturbeschreiber beschäftigen. Die Gesellschaft von Kalkutta hat ein helles Licht über die Geschichte der asiatischen Völker verbreitet. Die Denkmale Ägyptens wurden neuerlich teils mit bewundernswerter Genauigkeit beschrieben, teils mit denjenigen der entferntesten Länder verglichen, und meine Untersuchungen über die einheimischen Völker Amerikas erscheinen in einem Zeitpunkt, wo, was sich dem Stile und der Gattung nicht annähert, worin die Griechen unerreichbare Muster zurückließen, darum nicht minder aller Aufmerksamkeit wert geachtet wird. Mein Bestreben ging dahin, in der Beschreibung der historischen Denkmale Amerikas das richtige Mittel zwischen zwei Pfaden zu beobachten, welche abwechselnd von solchen Gelehrten eingeschlagen wurden, die sich mit Untersuchungen über Denkmale, Sprachen und Völkersagen beschäftigt haben. Die einen, indem sie glänzende, aber auf schwankenden Grundlagen ruhende Hypothesen verfolgten, haben aus einer kleinen Zahl vereinzelter Tatsachen allgemeine Folgerungen gezogen. Sie fanden in Amerika chinesische und ägyptische Kolonien, keltische Dialekte und das Alphabet der Phönizier. Während wir über den asiatischen Ursprung der Osken, Goten und Zelten noch ungewiss sind, wollte man über die Abkunft aller Völkerstämme der neuen Welt entscheidend absprechen. Andere Schriftsteller hinwieder häuften Materialien an, ohne je sich zu allgemeinen Begriffen zu erheben. Ein Verfahren, wovon die Völkergeschichte ebenso wenig Vorteil ziehen kann, als die verschiedenen Zweige der Naturwissenschaften. Ich würde mich glücklich schätzen, wenn man finden sollte, dass ich beide Klippen gleichmäßig zu vermeiden gewusst habe. Eine kleine Zahl weit voneinander entlegener Völkerschaften, die Etrusker, Ägypter, Tibetaner und Azteken, zeigen auffallende Ähnlichkeiten in ihren Gebäuden, von ihren religiösen Anstalten, in ihrer Jahreseinteilung, in ihren wiederkehrenden Zeitperioden und in ihren mythischen Vorstellungen. Der Geschichtsschreiber darf diese Ähnlichkeiten nicht unbeachtet lassen, deren Erklärung gerade ebenso schwierig ist als jene der Verwandtschaften zwischen den Sanskrit, persischen, griechischen und germanischen Sprachformen. Aber indem man sich zu allgemeinen Begriffen erhebt, muss man da stehen zu bleiben wissen, wo sichere Tatsachen uns verlassen. Diesen Grundsätzen gemäß will ich die Resultate darzustellen versuchen, die aus den Angaben hervorgehen, welche ich mir bis dahin über die einheimischen Völkerschaften Amerikas sammelte. 2. Eine aufmerksame Prüfung der geologischen Verhältnisse der neuen Welt und die Betrachtung des Gleichgewichts der über die Erdoberfläche verbreiteten Flüssigkeiten erlauben uns nicht anzunehmen, dass beide, das neue und das alte Kontinent, zu verschiedenen Zeiten dem Wasser entstiegen sein sollten. Auf beiden Halbkugeln nimmt man die gleiche Reihenfolge übereinander liegender Steinschichten wahr. Und vermutlich sind auch die verschiedenen Granit-, Gips- und Sandsteinformationen in den Gebirgen von Peru zu eben der Zeit entstanden, wo die ihnen entsprechenden Gebirgslager in den Schweizer Alpen ihren Ursprung nahmen. Der gesamte Erdball hat, wie es scheint, ähnliche Katastrophen erlitten. Auf dem Kamme der Anden in einer Höhe, die jene des Mont Blanc übertrifft, finden sich versteinerte Muschelschalen des Weltmeers. Fossile Elefantenknochen sind in den Ländern um den Äquator zerstreut Und, was merkwürdig ist, es finden sich solche nicht etwa unter den Palmen in den heißen Tälern des Orinoco, sondern auf den höchsten und kältesten Ebenen der Kordilleren. In der neuen wie in der alten Welt sind ganze Schöpfungen und Gattungen organischer Körper zugrunde gegangen. Die Vorläufer derer, welche jetzt Erde, Luft und Wasser bevölkern. Es sind keine Gründe vorhanden, um anzunehmen, Amerika sei viel später als die übrigen festen Länder durch die Menschen bewohnt worden. Der üppige Pflanzenwuchs, die breiten Flüsse und die partiellen Überschwemmungen sind in den Tropenländern mächtige Hindernisse der Völkerwanderungen. Ausgedehnte Landschaften des nördlichen Asiens sind ebenso schwach bevölkert wie die Grasebenen von New Mexico und Paraguay. Und man darf keineswegs voraussetzen, es müssen die am frühesten bewohnten Länder notwendig auch die stärkste Bevölkerung haben. Die Frage über den Ursprung der Bevölkerung von Amerika kann ebenso wenig eine dem Gebiete der Geschichte zugehörige Frage sein, als die Fragen über den Ursprung der Pflanzen und der Tiere und über die Verteilung der organischen Keime. Solche sind es, die den Naturwissenschaften angehören. Die Geschichte, wenn sie in die ältesten Zeiten hinaufsteigt, zeigt uns beinahe alle Teile des Erdballs von Menschen bewohnt, die sich für Urvölker halten, weil ihnen ihre Abstammung unbekannt ist. Mitten unter mannigfaltigen Völkerschaften, die aufeinander folgten und sich miteinander vermischten, wird es unmöglich, auf eine sichere Weise die Grundlage, von der zuerst die Bevölkerung ausging, zu unterscheiden und die Grenze zu zeichnen, jenseits welcher das Reich der kosmogonischen Sagen gelegen ist. Die Völker Amerikas, mit Ausnahme derer, die sich dem Polarkreise nähern, gehören alle einem einzigen Stamme an, der sich durch Schädelbildung, Hautfarbe, sehr geringen Bart und glatten Haarwuchs auszeichnet. Der amerikanische Völkerstamm zeigt auffallende Ähnlichkeiten mit jenem der mongolischen Völker, welche die vormals unter dem Namen der Hunnen bekannten Abkömmlinge der Xiongnu, die Kalkasen, Kalmucken und Buraten in sich begreift. Neuerliche Beobachtungen haben sogar dargetan, dass nicht die Bewohner von Unalaska allein, sondern auch mehrere südamerikanische Völkerschaften durch osteologische Schädelcharaktere einen Übergang der amerikanischen zur mongolischen Rasse bezeichnen. Wenn einst die braune afrikanische Rasse und jene Völkerschwärme, welche das innere Afrika und seine nordöstlichen Länder bewohnen und denen systematische Reisebeschreiber den schwankenden Namen der Tataren oder Choden zuteilten, besser bekannt sind, so werden die kaukasischen, mongolischen und amerikanischen, malaiischen und Negerrassen minder vereinzelt dastehen und man wird in dieser großen Familie des Menschengeschlechts nur ein einziges Urbild erkennen, das durch Umstände, welche uns vielleicht für immer unbekannt bleiben, mannigfaltige Modifikationen erlitt. Die eingeborenen Völker der neuen Welt, ob sie gleich alle durch sehr wesentliche Charaktere einander verwandt sind, bieten hin wieder in ihren beweglichen Zügen, in der mehr oder minder dunkleren Hautfarbe, in ihrer Gestalt und Größe Verschiedenheiten dar, die nicht minder auffallend als jene sind, welche wir zwischen den Arabern, Persern und Sklaven vom zirkassischen Stamm wahrnehmen. Inzwischen zeigen die Horden, welche die brennenden Talflächen der Äquinoxialländer durchstreifen, keineswegs eine dunklere Hautfarbe als die Bergvölker oder die Bewohner der gemäßigten Zone. Sei es, dass beim Menschen wie bei den meisten Tieren ein gewisser Zeitpunkt im Leben eintritt, über welchem hin der Einfluss von Klima und Nahrung unbedeutend wird, oder dass die Abweichung vom Urgepräge nur erst durch Abfluss vieler Jahrhunderte spürbar wird. Aus allem ergibt sich jedoch, dass die Amerikaner gleich den mongolischen Völkerrassen eine minder biegsame Organisation als die anderen europäischen und asiatischen Nationen besitzen. Die amerikanische Rasse, geringer an Zahl als alle anderen, ist hingegen auf dem größten Raume des Erdballs verbreitet. Sie dehnt sich durch beide Halbkugeln vom 68. nördlichen bis zum 55. südlichen Breitengrade aus. Sie ist von allen Rassen die einzige, welche gleichzeitig in den heißen, das Weltmeer begrenzenden Talflächen und auf dem Rücken der Berge bis zu Höhen hinauf wohnt, die mehr denn 200 Klafter über dem Peak von Teneriffa emporragen.
Hat dir die Sendung gefallen? Literatur pur, ja, das sind wir. Natürlich auch als Podcast. Hier kannst du unsere Podcasts hören. Anchor, Spotify, Apple Podcast, iTunes, Google Podcasts, Radio.de und viele andere mehr.